Manche Menschen haben mit Krebs und Übergewicht und Depression zu kämpfen. Wie kommt es, dass so viele Menschen leiden und wie verändern wir diese Muster? Ja, es gibt eine Vielzahl von Gründen und zuallererst die Art, wie die Menschen leben, ihr Lebensstil. Die Fastfood-Industrie wird eingeführt und essensähnliche Substanzen werden eingeführt, die aber kein wirkliches Essen sind. Sie können das inmitten ihres Lebensmittelmarktes finden, verpackt in Dosen, in Boxen. Und das ist kein echtes Essen. Es ähnelt vielleicht Essen. Doch die Menschen leben absolut mit schlechter Ernährung. Dann gibt es den Giftgehalt in der Umwelt. Es gibt elektronische Giftigkeiten. Es gibt Kohlendioxid, Kohlenmonoxid. Es gibt also eine unglaubliche Menge an Umweltgiften, denen wir regelmäßig ausgesetzt sind. Und dann gibt es die mentalen Gifte, die in den Massenmedien vorkommen, die immer den kleinsten gemeinsamen Nenner der menschlichen Erfahrung in die Wohnzimmer blasen, was auch immer es ist. Und das Schlimmste auf diesem Planeten ist, dass wir diese Neuigkeiten in regelmäßigen Dosen gesetzt bekommen. Und das erzeugt den Rahmen, in dem die Menschen toxische Stoffe produzieren. Denn es gibt schlechte Ernährung, es gibt schlechtes Denken, Gifte, Angst und Zweifel, Sorgen erzeugen toxische Stoffe, die durch den Körpertempel fließen, was einen Nährboden für Krankheiten erzeugt. Und dann haben wir ein krankes Versorgungssystem. Wir haben kein wirkliches Gesundheitssystem. Wir haben ein krankes Versorgungssystem, in dem Ärzte und Versicherungssymptome behandeln, aber nicht wirklich die eigentliche Ursache bekämpfen. Und in vielen Fällen behandeln sie nicht die ganze Person, sondern behandeln ein Symptom, gegen das sie dann ein Medikament verschreiben, das dann Nebenwirkungen hat und es dreht sich also immer weiter. Mehr Gifte, noch mehr Gifte, mehr Krankheit und immer mehr schlechte Gesundheit und ein Mensch muss sehr mutig und sehr stark sein, um sich da herauszuziehen und neu anzufangen, spirituell, mental, an der Ernährung und körperlich zu arbeiten, um eine Stärke zu entwickeln, damit er der toxischen Umwelt standhalten und die Bedingungen für ganzheitliche Gesundheit erschaffen kann. Man muss für immer wachsam sein, man muss so leben, man muss so denken, man muss so essen, man muss so Sport treiben, dass man nicht nur verhindert, dass die Gifte einen schlägt, sondern dass man das Immunsystem aufbaut und das spirituelle Immunsystem aufbaut, so dass man ein gesundes und ganzes Leben führen kann, das von einer Vision gezogen wird, warum man überhaupt eine menschliche Inkarnation gewählt hat. Sie haben keine menschliche Inkarnation angenommen, um ein Stubenhocker zu werden, Kartoffelchips zu essen oder Fernsehen zu schauen. Wir haben eine menschliche Inkarnation angekommen, weil wir Gaben und Talente und Fähigkeiten ausdrücken sollen. Und wenn man dieses Leben nicht lebt, dann richten sich ihre Gaben gegen sie und sie werden wütend und erzeugen die Grundlage für Krankheiten. Ich habe die Geschichte gehört, als sie diese Art von Bestimmung für ihr Leben annahm und sich ihr Hals einrenkte. Das ist ein großer Teil davon, mit einer Bestimmung in Einklang zu kommen. Ja, das ist wirklich so. Denn als ich mich in der nächsten Stufe meiner Entfaltung widersetzte, ich war der Leiter eines Gebetsdienstes, ich machte Workshops und ich war an der Fakultät, an der Universität und ich empfing jeden Tag Klienten. Ich war ein spiritueller Praktiker und ich dachte, dass das genug sei. Aber die innere Führung und die innere Stimme sagten mir, dass ich etwas anderes tun sollte. Ich sollte eine Gemeinschaft gründen. Ich widersetzte mich dem nächsten Schritt meiner Entfaltung und ich wollte das an der Oberfläche wirklich nicht tun. Und ich erinnere mich, dass ich zu der Zeit in meinem Leben oft einen steifen Hals hatte. Und ich ging also zum Chiropraktiker, um mich einrenken zu lassen. Und nach sehr kurzer Zeit war er wieder verrenkt. Ich konnte mich nicht ganz nach rechts drehen. Und in dem Moment, in dem ich mich der nächsten Stufe meiner Entfaltung hingab, renkte sich mein Nacken ein. Und ich musste nie mehr deswegen zum Chiropraktiker gehen. Es war, als würde der Widerstand gegen den Traum, der in mir geboren werden wollte, physisch in meinem Körpertempel auftauchen. Und als ich den Widerstand aufgab, kam der Körpertempel in Einklang. Sie sprechen von Angst und Stress und Sorge. Wie können wir sicher sein, dass das Leben für uns und nicht gegen uns ist, wenn wir beispielsweise eine Krankheit oder Depression oder Schmerz haben oder leiden? Wie gelangen wir das Vertrauen zurück? Ja, Wissen Sie, das Leben ist lebendig und fortlaufend und möchte sich immer selbst ausdrücken. Und es ist ein Hindernis in den Gedanken oder den Emotionen, dem emotionalen Körper, dem mentalen Körper. Da kann es gerinnen und nicht mehr lebendig werden. Etwas, das nicht mehr behaglich ist. Aber es versucht immer, sich auszudrücken. Wenn es also irgendwo eine Blockade gibt, drückt es sich dennoch weiterhin aus. Aber es drückt sich als ein Zustand aus, der uns nicht gefällt, der unsere Aufmerksamkeit fordert, damit wir hinsehen. Wenn Sie Schmerzen haben, was zeigt Ihnen der Körper da? Was liegt hinter diesem Schmerz? Wenn es emotionaler Schmerz ist, müssen wir uns vielleicht einer tiefen Vergebung widmen. Wenn es körperlicher Schmerz gibt, ist vielleicht eine Blockade. Was ich aber aufgrund meines eigenen spirituellen Erwachens mit Sicherheit weiß, ist, dass sich das Leben nie selbst widerspricht. Es arbeitet nicht gegen sich, es gefährdet sich nicht selbst, es arbeitet immer um seinetwillen. Wenn Sie also einen Samen in die Erde einpflanzen und den Samen, wenn er anfängt zu keimen, auf den Kopf stellen und ihn mit einer dieser Kameras beobachten, sehen Sie, wie er sich in sehr kurzer Zeit selbst wieder umdreht und in Richtung des Lebens wächst. Und das deutet darauf hin, dass das Leben, das in dem Samen präsent ist, sich selbst dient, seine eigene Entfaltung anstrebt. Und ich glaube und fühle, dass diese Lebenskompetenz in uns allen steckt. Sie arbeitet immer für uns, niemals gegen uns. Selbst wenn unser Leben also auf den Kopf gestellt wird, wenn wir anfangen, uns an unserer eigenen Heilung zu beteiligen und an unserem erweiterten Bewusstsein, werden wir sozusagen wieder richtig herumgedreht. Unser Leben kann wieder zur Übereinstimmung zurückkommen. Wir können zurückkommen, zu teilen, warum wir auf diesem Planeten sind. Der Körpertempel wird anfangen, sich zu verändern, sich zu regenerieren, sich zu verjüngen. Wenn es eine Harmonisierung mit den Gedanken, mit der Bestimmung und all den Dingen gibt, über die wir vorhin ein bisschen gesprochen haben. Sie sprechen darüber, dass wir die Macht haben, unsere eigene Prognose zu treffen und den Kreislauf zu durchbrechen. Man geht zum Arzt, der sagt einem etwas, man verfällt in Panik und nimmt letztlich für den Rest seines Lebens Medikamente. Wie treffen wir also unsere eigene Prognose, egal wie die Diagnose lautet? Ja, sagen Sie, eines der Dinge, die ich den Menschen sage, wenn sie mit bestimmten Problemen zu mir kommen und mir sagen, dass sie gerade vom Arzt kommen und eine Diagnose und eine Prognose erhalten haben, ist die Erinnerung: Der Arzt kann Ihnen eine Diagnose geben, aber die Prognose liegt zwischen Ihnen und Gott oder Ihnen und dem Leben, Ihnen und dem Universum, Ihnen und Ihrem eigenen Geist. Sie müssen also Ihre eigene Prognose festlegen. Sie müssen sich also frei machen. Ich erinnere mich noch daran, dass MD also nicht nur für Arzt steht, sondern manchmal auch für Minor Deity, also kleine Gottheit. Und Menschen geben ihre ganze Macht an eine kleine Gottheit ab, die ihnen sagt, was mit ihrem Körper passieren wird. Sie glauben es und dann geben sie sich auf Grundlage dieses Glaubens der Prognose hin. Ich also arbeite mit Menschen, um ihnen zu zeigen, dass sie das nicht tun müssen. Sie können sogar mit ihrem Körper sprechen, mit ihren Zellen sprechen, ihre Angewohnheiten verändern, ihre Sichtweise verändern. Sie können ihre Ernährung ändern, ihre Art zu denken, ändern und anfangen, eine völlig andere Prognose zu entwerfen. Sie können sagen, mein Körper wird jeden Tag stärker und stärker. Das Blut, das durch meine Adern fließt, wird reiner und reiner. Und eine Sache ist wirklich sicher, das wird Ihnen nicht schaden. Es gibt eine Art von Endorphinen, die durch ihren Körpertempel rasen, kräftigende Stoffe, die durch diesen Tempel sich bewegen, wenn sie ihre Stimmung anheben und ihre Einstellung ändern. Das wird ihr Immunsystem verbessern und ihnen eine Chance eröffnen, welches Problem auch immer sie zu bewältigen haben. Ich glaube, wir geben zu viel Macht an jemanden in einem weißen Mantel ab. Ich erinnere mich noch, dass einmal jemand zu mir kam und der richtig weinte, weil er eine fürchterliche Diagnose und Prognose erhalten hatte. Und der Arzt hat gesagt. Und also sagte ich, ich bin gleich wieder da. Ich ging raus und holte einen weißen Mantel und zog ihn an. Ich legte mein Namensschild an, auf dem Dr. Michael Beckwith stand. Und ich ging wieder rein und sagte, Ich bin Dr. Michael Bedgwith und ich möchte Sie wissen lassen, dass Ihr Leben besser und besser und besser werden wird. Sie haben einen gewaltigen Weckruf erhalten und fürchterliche Angewohnheiten, die Sie seit vielen, vielen Jahren haben. Sie sind kurz davor, den Teufelskreis dieser schlechten Angewohnheiten zu durchbrechen. Und Sie werden sehen, wie sich Ihr Körper verändert. Sie werden sehen, wie Sie einen höheren Sinn der Erfüllung erfahren. Und dann holte ich ein Rezeptbuch raus und sagte, ich möchte, dass Sie jeden Tag das sagen. Ich möchte, dass Sie das lesen. Ich möchte, dass Sie nicht essen. Ich möchte, dass Sie das essen. Kommen Sie in den nächsten 30 Tagen wieder und sagen Sie mir, wie es Ihnen geht. Und vom Weinen ging sie einfach ins Lachen über, weil sie erkannte, dass sie all ihre Macht abgegeben hatte und dass sie ihre Kompetenz aufgegeben hatte. Das bedeutet nicht, dass man nicht zum Arzt gehen soll. Es bedeutet, dass man keinen guten ärztlichen Rat folgt. Sie sollten jedoch ihre eigene Autorität sein. Sie müssen sich in sich hineinschauen. Sie müssen ermächtigende Fragen stellen. Sie müssen nachsehen, was sie in ihrem Leben ändern müssen. Und dann können Sie zusehen, wie sich Ihr Leben verändert. Aber wenn Sie sich einfach an eine externe Autoritätsperson übergeben, werden Sie eigentlich sogar doppelt zum Opfer. Das Opfer der Krankheit und der Diagnose. Und dann werden Sie ein Opfer einer Autoritätsperson, die Ihnen sagt, was in Ihrem Leben passieren wird. Ich versuche also, die Menschen aus der Opferrolle zu heben, damit sie mehr Herrschaft über ihr eigenes Bewusstsein erlangen. Manche Ärzte würden sagen, dass das falsche Hoffnung ist, dass es unmoralisch ist, aber ich denke, es ist unethisch, dass Ärzte sagen, sie haben noch 3 bis 6 Wochen zu leben oder es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Wie können wir also den Placebo-Effekt auf positive Weise nutzen? Ja, ich glaube, dass der Placebo-Effekt seit vielen Jahren genutzt wird und sich als ziemlich effektiv erwiesen hat. Unser Freund Dr. Joe Dispenza geht in seinem neuen Buch wirklich ins Detail darüber, wie das funktioniert und über die Blindstudien und randomisierten, kontrollierten Studien, die es dazu gibt. Es tut niemandem wehe, wenn man ihm sagt, dass er einen guten Tag haben wird, dass es besser und besser wird, dass er es schaffen kann. Das wird nicht schaden. Und nochmal, es geht nicht darum, stichhaltigen ärztlichen Rat zu ignorieren, aber es ist irgendwie unethisch, bei einer Person Angst und Zweifel zu sehen, anstatt Hoffnung und Möglichkeiten. Hoffnung und Möglichkeiten können nur schwingungsmäßig mit Biofeedback gemessen werden. Sie können sehen, wenn jemand in einem hoffnungsvollen Zustand ist oder vielleicht einem freudigen Zustand, die Art der Gedanken, die gesendet werden, die Art der Stoffe, die durch den Körpertempel strömen. Sie können sehen, wenn sich jemand in einem deprimierten Zustand befindet, in einem ängstlichen Zustand und dass es eine Verengung gibt. Der Blutdruck steigt, toxische Stoffe fließen durch den Körper. Es ist also nichts falsch daran, wenn eine Autoritätsperson sagt, es ist möglich, dass das geheilt werden kann. Es ist möglich. Lassen Sie uns die Möglichkeiten angehen. Das ist ethisch, die Möglichkeiten angehen. Ja, ich mag das. Sie haben es bereits ein paar Mal erwähnt. Sie sagen, stärkend im Gegensatz zu toxischen Gedanken und prophetisch im Gegensatz zu erbärmlichen Konversationen. Sagen Sie mir, wie das mit der Heilung zusammenhängt. Ja, manchmal neigen die Menschen dazu, in Selbstmitleid zu versinken. Sie haben die erbärmlichen Stimmen von Scham und Schuld und Angst und Zweifel und Sorge und die Projektion des Schlimmsten anzunehmen, falls in der Zukunft. Und man kann tatsächlich sein eigenes Leben vorhersagen. Anstatt also der Stimme des Erbärmlichen können sie die prophetischen Stimmen sein. Sie fangen also an, vorherzusagen. Sie fangen an, über den bestmöglichen Fall nachzudenken. Was wäre, wenn mein Körper geheilt wäre? Was wäre, wenn ich neue Hirnzellen bilde? Was wäre, wenn? Sie können anfangen, in Ihrem Kopf völlig neue Was-wäre-wenn-Szenarien zu entwickeln, anstatt die Abwärtsspirale des schlimmsten Falls zu nehmen, was sich viele Menschen antrainiert haben, nicht nur bei der Heilung des Körpertempels, sondern auch in jedem Bereich ihres Lebens. Etwas Schlimmes passiert und Ihr Geist dreht sich um das Schlimmste, was auf Grundlage dessen, was eben geschah, passieren könnte. Aber Sie können damit aufhören. Sie können sagen, was ist das Beste, das passieren könnte? Sie können diesen Weg nehmen. Es ist genauso leicht. Und wenn Sie diesen Weg nehmen, dann produzieren kräftigende Gedanken kräftige Stoffe. Und toxische Gedanken erzeugen toxische Stoffe. Sie bekommen Cortisol von der Sorge und wundervolle Endorphine von Hoffnung und Freude und Dankbarkeit. Es ist sozusagen eine Art Erweiterung unseres Bewusstseins, sodass wir in einer erweiterten Wahlmöglichkeit leben. Und häufig nimmt man eine Autorität einer Person die Wahlmöglichkeit. Was wir also tun wollen, ist, einer Person immer wieder eine Wahl zu lassen. Wir hängen nicht an einem Resultat, aber das Resultat kann sich nur auf Grundlage kräftigender Gedanken anstatt von Giften bilden. Wie kommt es, dass es Kindern mit Krankheiten gibt, die niemand erklären kann? Sie haben keine 50-jährige Ansammlung von toxischen Gedanken. Es sind diese unschuldigen Kinder, die mit diesen Krankheiten geboren werden. Wie passt Bestimmung und Schicksal und Lebensweg dazu? Wie geben wir uns einfach hin und sagen, dass es mehr um die Lebensqualität als die Länge des Lebens geht? Ja, die Lebensqualität ist sehr wichtig, aber es gibt ein paar Probleme mit diesem Thema. Ein Baby, das heute geboren wird, ist ungemein mehr Giftstoffen ausgesetzt als je zuvor, als eine Mutter vor 25 oder 30 Jahren. Allein die Umwelt, allein das, was die Mutter einatmet, was die Mutter isst, also die Plazenta schützt das Kind nicht vor all diesen Giftstoffen. Viele der Kinder, die geboren werden, haben bereits Giftstoffe in sich, was Blutanalysen zeigen. Sie sind noch nicht einmal ein Jahr auf dem Planeten. Einerseits ist unsere Umwelt also so verschmutzt, dass es bereits das ungeborene Kind beeinflusst. Und auf der anderen Seite kommen viele Individuen auf den Planeten, weil sie wissen, dass sie einige Dinge durchmachen möchten. Und sie kommen, um das Bewusstsein der Spezies auf ein höheres Niveau zu bringen. Also, wir betrachten es nicht so, diese Person wurde mit dieser Krankheit geboren und dieses Kind wurde mit jener Krankheit geboren. Was läuft da falsch? Viele dieser Menschen kommen mit sehr besonderen Gaben. Viele kommen mit der Fähigkeit, das Mitgefühl in einer Familie zu erhöhen. Viele Gruppen von Leuten kommen, um das Mitgefühl einer gesamten Spezies zu erhöhen. Es sieht also wie eine Tragödie aus. Es sieht wie absolute Negativität aus, Unterdrückung und Krieg. Und diese Individuen kamen nicht durch Zufall her und es ist nicht unbedingt nur Karma. Sie kommen eigentlich in einer Situation an, in der sie die Rasse anheben, indem sie bestimmte Probleme durchlaufen. Und ich lehre, dass es im Prinzip 4 Manifestationsfenster gibt, wie wir eine Sache betrachten können, warum sie existiert. Das erste Fenster ist das grundlegende metaphysische Fenster. Die Menschen erfahren ihr Denken. Das ist das erste Fenster und die Menschen sind wirklich erfahren mit diesem Fenster. Aber sie verstehen die anderen 3 Fenster nicht. Das zweite Fenster sind unsere Lektionen. Wenn sie anfangen, spirituell zu wachsen, bringt ihre Seele Lektionen in ihr Leben, die ihnen helfen, ihr Potenzial zu aktivieren. Und manche dieser Lektionen machen keinen Spaß. Sie haben also nichts falsch gemacht, sondern etwas richtig gemacht. Sie haben gesagt, dass sie etwas durchziehen werden. Und die Herausforderung ist also notwendig, damit sie ihre innere Stärke entwickeln. Wenn sie durch diese Herausforderungen gehen, sieht es nicht gut aus. Aber rückblickend, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken, werden sie sagen, wenn ich diese Herausforderung nicht gehabt hätte, wenn diese bestimmte Sache nicht in meinem Leben gekommen wäre, wäre ich nicht der, wer ich heute bin. Das ist das zweite Fenster. Die Dinge, die wir lernen. Und das dritte Fenster ist der Segen. Menschen kommen auf diesen Planeten und bringen tatsächlich ihren Segen mit. Durch etwas, das wie ein negativer Umstand wirkt. Ob es nun eine Krankheit oder irgendeine Art von Missbrauch oder eine Art Holocaust oder der vietnamesische Holocaust oder ein afroamerikanischer Holocaust oder ein jüdischer Holocaust ist. Es gibt Menschen, die herkommen, die auf den Planeten kommen, um die Schwingung auf dem Planeten anzuheben. Dann ist noch das vierte Fenster, das des Gruppendenkens, das Rassenbewusstsein. Und solange es Menschen gibt, die an Trennung, an Krankheit glauben, an Mangel, an nicht genug, solange diese Gedankenformen ausgestrahlt werden, wird jemand von diesen Gedanken zum Opfer gemacht und erfährt sie, bis sie aufgelöst oder umgewandelt werden. Das sind also die 4 Fenster, durch die sie eine Sache betrachten können und wir können nicht nach dem Auftreten urteilen. Wir wissen nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, durch welches Fenster eine Person operiert. Ist es ihr Denken? Lernt sie eine Lektion? Bringt sie einen Segen? Oder hat sie einen vorherrschenden Gedanken aufgenommen? Oder ist das eine Kombination? Es ist nicht ganz einfach, aber es ist wirklich real. Bei all diesen Giftstoffen in unserer Umwelt, der Luft, dem Essen und dem Westen, viele Menschen können sich biologisch angebautes Essen nicht leisten. Es ist schwer für viele Menschen, sich Heiler zu leisten oder sauberes Wasser oder was auch immer. Wie kann dies Teil der Gesellschaft gedeihen? Ja, also ich sehe das so. Die Dinge, die wir notwendigerweise essen müssen, können sich die meisten Menschen leisten. Was sie sich allerdings nicht leisten können, ist die Pflege, die sie brauchen werden, wenn sie Fastfood essen, obwohl es sehr billig ist. Wenn sie also nicht ein bisschen mehr für einen Bio-Apfel oder eine Orange oder Gemüse zahlen, werden sie später zahlen, wenn sie Arthritis oder vielleicht auch Rheuma haben oder wenn sie Diabetes, hohen Blutdruck oder vielleicht sogar Alzheimer haben. Sie werden irgendwo zahlen. Sie entscheiden also. Wenn Sie überlegen, ob Sie einen Salat oder den Hamburger essen sollen, in dem Antibiotika enthalten sind. Antibiotika bedeutet Antileben. In dem alle möglichen Bakterien und Tod enthalten sind, da mag eins vielleicht günstiger sein als das andere. Aber wenn Sie weiterhin das essen, in dem der Tod drin ist, werden Sie irgendwann eine Krankheit entwickeln, wegen der Sie nicht zur Arbeit gehen können, zum Arzt gehen müssen, pharmazeutische Pillen nehmen müssen und mit den Nebenwirkungen klarkommen müssen, nicht zur Arbeit gehen zu können, zum Arzt gehen zu müssen. Sie werden also irgendwo zahlen. Ich zahle also lieber dafür, auch wenn es ein bisschen teurer erscheint, um gutes Wasser zu trinken. Ich zahle also lieber jetzt, damit ich so gut wie nur möglich essen kann. Ich zahle lieber jetzt, indem ich um den Block laufe und ein bisschen Sport mache. Ich zahle lieber jetzt, wirklich als später. Die Durchschnittsperson kann sich einige Äpfel kaufen und Grünkohl. Wir sind mit Grünkohl aufgewachsen, bevor er beliebt wurde. Und plötzlich ist es ein Superfood. Wann wurde Grünkohl zum Superfood? Wann ist das passiert? Wir haben es einfach nur zum Abend gegessen. Und nun heißt es Grünkohl. Eine Person kann aber Grünkohl und Blattkohl kaufen. Sie kann grünes Blattgemüse kaufen. Man kann es entsaften, gutes Wasser trinken. Fügen Sie das einfach Ihrem Speiseplan hinzu, selbst wenn Sie süchtig sind nach anderen Sachen. Fügen Sie die guten Sachen hinzu, einfach Stück für Stück. Und entfernen Sie den Zucker und das Weißmehl. Und Stück für Stück einfach nur. Und dann bemerken Sie, dass Sie mehr Gesundes essen als Ungesundes. Und nach einer Weile verändern sich ihre Geschmacksnerven und sie werden anfangen, sich nach dem zu sehen, was Leben schenkt und das abweisen, was den Tod bringt. Einfach Stück für Stück. Affirmative Gebete, sie leiten offensichtlich eine Gemeinde und Gebete und Glaube sind Teil ihres täglichen Lebens. Was ist Gebet und was ist die effektivste Art zu beten? Ich beschreibe das Gebet als die Realität berühren, ohne etwas von ihr haben zu wollen. Was ich damit meine ist, es gibt bereits ein Gefühl von Ordnung und Harmonie und Perfektion in uns. Wenn es in einer Eiche bereits eine Eiche gibt, die darauf wartet, sich auszudrücken, gibt es in uns eine Ordnung und eine Harmonie. Es gibt eine perfekte spirituelle Vorstellung. Im Gebet kommt man mit dieser Vorstellung in Kontakt und wird sich ihrer bewusst und hat eine innere Erkenntnis darüber. Und wenn Sie eine Erkenntnis darüber haben, fängt es an, Ihre Wahrnehmung zu beeinflussen, alles an Ihnen zu beeinflussen. Und dann, wenn wir sagen, dass das Gebet erhört wurde, bedeutet das, dass Ihre Schwingung nun auf derselben Ebene wie die Antwort schwingt. Und wenn das dann in ihr Leben kommt, ist eine schwingungsmäßige Übereinstimmung mit diesem Gebet. Ein bejahendes Gebet. Lebend ist also bejahend. Das Leben bejaht sich immer selbst. Wir kommen also zu einer Art, das zu bejahen, was wahr ist. Ich spreche hier von Spiritualität. Ich spreche von Realität. Mit einem großen R, nicht mit dem kleinen R. Ich spreche von dem, was sich immer um uns dreht. Das zu bejahen. Ein Bewusstsein dafür zu haben, so dass sich dann in unserem Leben entfaltet, anstatt eine widerwillige Gottheit zu bitten und anzuflehen, die anscheinend außerhalb von uns existiert, was die unreife, kurzsichtige Auffassung eines Gottes war, eines Gott da draußen und dem Gott mit dieser Hölle und Sie wissen schon, wir sind gereift, zumindest viele Menschen sind aus dieser Vorstellung des Bittens herausgewachsen, anstatt Gott zu bitten, etwas zu tun. Wir besprechen uns mit Gott und wenn ich das Wort Gott sage, spreche ich natürlich nicht von einem Mann im Himmel. Es ist kein menschenähnliches Wesen. Es ist eine Präsenz, die niemals fernbleibt. Wir besprechen uns mit der Präsenz der Liebe und Schönheit und Intelligenz und sie fängt an, in uns aktiv zu werden. Mehr Kreativität fließt durch uns, es gibt mehr Scharfsinn, es gibt mehr fließende Intelligenz und Weisheit. Die Präsenz Gottes kann nur für uns tun, was sie durch uns und als wir tun können. Wir steigen von einem äußeren Gott auf und erlangen das Bewusstsein, dass, wie das Sprichwort sagt, der höchste Gott und der innerste Gott derselbe Gott sind. Also das, was uns umgibt, ist auch in uns. Ich bin fasziniert von der Geschichte der Heilung, die sie erfahren haben und auch die Spontanremission, wenn Menschen ins Krankenhaus im Sterben liegen und ihre Predigt hören. Ja, ich bin immer begeistert von Remission und Heilung, bei denen die Tür zu war, das Licht aus war, es gibt keine Hoffnung mehr und dann gab es, aus welchem Grund auch immer, eine Regeneration. Ich habe so viele im Kopf. Ich bin seit über 30 Jahren in einer Agape. Es gibt so viele. Und ich erinnere mich an eine Frau, die den Kurs bat, dafür zu beten, dass sie auf die Warteliste für Nierentransplantation höher gesetzt wurde. Und ich fragte sie, warum versuchen wir nicht, die Niere zu heilen? Und sie sagte, nein. Die Ärzte sagen, dass es eine sehr seltene Krankheit ist. Sie haben noch niemanden gesehen, der davon geheilt wurde. Ich werde eine Nierentransplantation brauchen. Ich sagte, okay. Aber warum versuchen wir nicht, die Nieren zu heilen, die sie haben? Und sie stritt mit mir. Sie wollte es nicht annehmen. Ich erinnerte mich an die Geschichte und über das Warten von Alan Watts und sagte, während wir auf ihre Nierentransplantation warten, warum schauen wir nicht, was wir tun können? Das nahm sie an und ich ließ den Kurs also die Hände heben. Ich sagte, wie viele von Ihnen sind heute Morgen aufgewacht und haben sich bei Ihrer Niere bedankt, dass sie funktioniert. Und niemand hob eine Hand. Und ich sagte, ich möchte, dass Sie Folgendes tun, wenn Sie Toilette gehen. Ich möchte, dass Sie sich bedanken, dass Ihre Nieren funktionieren. Und ich möchte, dass Sie etwas lesen. Ich gab ihnen das Buch The Science of Mind, ein spirituelles Lehrbuch über körperliche Gesundheit und Heilung. Es gab ein besonderes Kapitel über Nieren. Und ich möchte, dass Sie das jeden Tag lesen, während Sie sich dafür bedanken, dass der Rest Ihres Körpers funktioniert, sodass die Möglichkeit einer Heilung besteht. Es kann funktionieren oder nicht. Ich hänge nicht daran. Und wir trafen uns etwa 30 Tage später, weil der Kurs eine mündliche Prüfung ablegen musste und sie wollte etwas teilen. Und sie sagte uns, dass ihre Nieren spontan angefangen hatten zu arbeiten. Und die Ärzte wollten einen kleinen Eingriff vornehmen, um zu sehen, warum. Aber sie ließ das nicht zu und das ist mindestens 10-12 Jahre her. Sie ist immer noch hier in Agape und ihre Nieren funktionieren noch immer. Sie stieg auf dem Gesundheitswagen auf, nahm etwas ab. Sie blieb nicht einfach, wo sie war. Sie wurde zusätzlich inspiriert, gesund zu essen und gesund zu leben. Aber ihre Nieren funktionieren immer noch. Wir wissen nicht, warum. Ich meine, wir wissen, warum, aber wir wissen nicht, wie. Sie brauchte also keine Nierentransplantation. Und ich erinnere mich auch an einen Freund. Vor 18 Jahren kam er zu mir. Er war sehr nervös, er hatte Angst. Und er sagte, Michael, die Ärzte sagen, dass ich Darmkrebs habe. Sie sagen, dass ich noch maximal 6 Monate zu leben habe. Und da sagte ich, die Ärzte können dir eine Diagnose geben. Die Prognose liegt an dir. Hör auf damit. Ich war wirklich sehr streng mit ihm und er war geschockt, weil er eher nach etwas suchte, das für Mitgefühl hielt, dass ich ihn umarmte, mit ihm weinte und sagte, bis später, wir werden deine Beerdigung vorbereiten oder so etwas. Und ich sagte, stopp, du bestimmst deine Prognose. Und er wachte irgendwie auf, er ist kürzlich gestorben nach 18 Jahren. Er hatte 6 Monate, er lebte 17, 18 Jahre länger, aber nochmals, es war nicht einfach Magie. Er leistete spirituelle Arbeit an sich selbst, veränderte seine Ernährung, fügte seinem Körper weniger Giftstoffe zu, reinigte seinen Körper. Es war also nicht einfach wie Magie, es war ein Gebet. Aber seine Auffassung änderte sich von dem, ich habe noch 6 Monate, ich bin raus, zu, oh, ich habe ein Wörtchen mitzureden. Er ist dieses Jahr gestorben und das war in Dayton, Ohio. Und eine Frau, die im Koma lag, sie hatte Hirnkrebs. Die Ärzte sagten ihrer Familie, dass sie kommen sollten, weil das vermutlich ihre letzte Nacht sein würde. Sie sollten sich verabschieden. Und die Familie ging also hin, um sich von ihr zu verabschieden. Und eine Frau, eine spirituelle Ärztin, ging zu ihr und betete für sie. Und wir beteten für sie aus der Ferne. Und dann legte sie eine CD ein, die CD I Found a Deeper Love, die Ricky und ich vor vielen Jahren aufgenommen haben. Und Ricky singt natürlich, sie ließ sie den ganzen Tag und die ganze Nacht laufen. Und dann passierte es. Die Frau wachte auf, schaute sich um, stand vom Bett auf und ging nach Hause. Und sie ist nie gestorben. Es ging ihr gut und die Ärzte haben keine Erklärung dafür. Aber wir wissen, dass es das Gebet war und dass es die CD war. Wir öffneten einfach den Raum. Ich habe in letzter Zeit nicht nachgehakt. Aber ich glaube, dass sie immer noch lebt. Das war vor vielen Jahren. Die CD wurde in den 90ern aufgenommen. Sie beten für eine andere Person. Wie funktioniert das Gebet schwingungsmäßig und spirituell? Nun, es gibt da 2 Ebenen. Es gibt ein mentales Gebet und das spirituelle Gebet. Das mentale Gebet ist, wenn ich sie mental ganz sehen kann. Ich kann mental ihren Körper sehen. Ich kann sehen, wie er von Licht umgeben ist. Und ich kann auch sehen, wie das Licht jede Zelle ihres Körpertempels umgibt. Ich sehe, dass jede Zelle ihres Tempels neue Informationen von diesem Licht erhält, die ihm die Erlaubnis geben, sich selbst zu heilen. Das ist also Visualisierung. Das spirituelle Gebet bedeutet, dass ich die Erkenntnis habe, dass sie bereits ganz sind. Und weil wir auf subatomarer Ebene und spiritueller Ebene nicht getrennt voneinander sind, kenne ich, wenn ich die Wahrheit über sie kenne, auch die Wahrheit über mich, namens sie. Ich werde also auf diese Frequenz gehoben und dann geschieht etwas, wo sie sind. Wenn ich sie mit meinem Bewusstsein habe, findet eine nicht lokale, nicht lineare Heilung statt, die nichts mit Zeit oder Raum, Entfernung, Nähe zueinander zu tun hat. Sie können auf der anderen Seite der Welt sein und ich kann hier sitzen und mit ihrer Bewusstsein. Ich kann mir bewusst sein, dass es da, wo sie sind, Ganzheit gibt. Ich kann das mental tun, indem ich die Perfektion sehe, und ich kann es spirituell tun, indem ich das Bewusstsein habe, dass sie bereits ganz sind. Derzeit arbeite ich mit jemandem, dessen Körper Krebs hat, und eine Gruppe von Menschen arbeitet jeden Morgen mit ihm. Laut der Prognose von vor einiger Zeit sollte er nicht mehr hier sein. Und ich führe die Gruppe durch beide Ebenen des Gebets. Ich lasse alle die Augen schließen und visualisieren, dass der Körpertempel ganz ist und sehen, wie die Zellen richtig arbeiten, sehen, wie sich der Körper regeneriert, mental. Und dann führe ich alle auf eine Ebene der Kohärenz, auf der wir uns spirituell bewusst werden, dass er bereits ganz ist. Und dann lassen wir es los, sind mit keinem Ausgang verbunden und so ist es. Ja. Wenn eine Frau namens Becky Krebs hätte und zu Ihnen käme, wie würden Sie ihr das Beten beibringen? Ja, also wenn Becky zu mir käme und Krebs hätte, würde ich sie zuallererst für sie beten und sich auf meinen Glauben an sie stützen, je nachdem, wie zerbrechlich sie ist und wie viel und wie sie zu mir kommt, hat sie vielleicht nicht die Kraft, es zu glauben, weil es eine kleine Gottheit ihr vielleicht eine Prognose gegeben hat. Und deshalb würde ich sie auf meinen Glauben über die Möglichkeiten der Ganzheit und die Möglichkeiten eines guten Lebens stützen lassen. Und dann würde ich ihr beibringen, wie sie für sich selbst beten kann. Ich würde ihr eine kurze, prägnante, sehr mächtige Affirmation geben, die sie regelmäßig sagen soll. Ich würde sie regelmäßig über Gesundheit und Heilung lesen lassen. Und ich würde sie über all die Menschen lesen lassen, die Spontanremissionen hatten, sodass sich ihre Glaubenssystem mehr in Richtung des bestmöglichen Falls entwickelt, statt des schlimmstmöglichen Falls. Und dann würden wir untersuchen, was sie tut, das toxisch in ihrem Leben ist. Gibt es da Groll? Gibt es Feindseligkeit? Gibt es Hass? Muss sie sich mit jemandem versöhnen? Wir würden uns die Gifte dieser Gedanken ansehen. Wir würden uns die Giftigkeit dessen ansehen, was sie ist. Flutet sie ihren Körper mit Zucker, der eine Droge ist, der sie umbringt? Flutet sie ihren Körper mit weißem Mehl, das keinen Nährwert hat? Oder flutet sie ihren Körper mit nährstofffreien Nudeln? Flutet sie ihren Körper mit Dingen, die sie nicht den Bedingungen für ihre Gesundheit schaffen? Wir würden uns also die Giftigkeit ihres täglichen Lebens anschauen. Geht sie manchmal oder fährt sie mit dem Auto? Ist sie immer drinnen oder geht sie niemals raus, damit ihre Füße den Boden berühren und Mutter Erde mit ihr sprechen kann? Oder ist sie vielleicht immer im Büro? Ist sie immer im Auto? Geht sie raus? Geht sie in die Natur? Geht sie an den Strand? Geht sie in die Berge? Nimmt sie tiefe Atemzüge? Wir schauen uns also all die giftigen Bereiche an. Das Essen, die Bewegung, den tiefen Atem, was sie zu und über sich selbst sagt, das Gebet, all das ist extrem wichtig. Und dann, nach einer Weile, kann sie sich selbst betrachten und sie kann sehen, ja, ich befinde mich auf einem giftigen Pfad. Das hier wird zu keinem guten Ende der Geschichte führen. Wissen Sie, was ich meine? Das ist nicht gut für den Darm, das Verdauungssystem. Es ist nicht gut für mein Immunsystem. Es ist nicht gut für irgendetwas, außer die momentanen Geschmacksexplosionen, die man auch kriegen kann, wenn man in einen frischen Pfirsich beißt. Ich würde also mit ihr all diese Bereiche betrachten und nicht nur einen. Obwohl ich es gesehen habe, wie die Macht des Gebets und die Macht der Möglichkeiten bei den Menschen wirkt, wenn eine Person sich entschieden hat, auch ohne Veränderung in der Struktur. Und ich habe gesehen, wie die Heilung stattfindet, aber ich gehe dennoch gern das ganze System an. Und deshalb ist es eine Gemeinschaft, bei der zwei oder mehr zusammenkommen. Es verstärkt die Macht davon. Und dann ist es auch wichtig, dass die Menschen nicht mit Leuten umgeben sind, die ihnen angstvolle Gedanken einpflanzen, oder? Ja, das ist wirklich alles sehr wichtig. Sie haben zwei sehr mächtige Dinge genannt. Erstens, es kommen zwei oder mehrere Personen zusammen. Wenn es eine Einigung gibt, ist es da eine Übereinstimmung auf zwei Ebenen. Erstens, wenn Sie mit jemandem zusammenkommen, der zu Ihnen zustimmen kann, dass es möglich ist, dass es einfach möglich ist, ein gutes Leben zu führen, das sich Ganzheit zeigt, dann fangen sie an, ihren Geist von den Schwarzmalern zu schützen und sie finden eine Einigung. Und die zweite Ebene, wenn zwei oder mehr zusammenkommen, ist, wenn ihr bewusster Geist und ihr unbewusster Geist übereinstimmen, zwei oder mehr kommen zusammen und dann übernimmt der überbewusste Geist die Führung. Wenn sie also bewusst ihre Ganzheit bejahen und dann unterbewusst anfangen, daran zu glauben, dann kann der überbewusste Geist, ihr ganzer Geist, ihr Christusgeist, ihr Überseelengeist nun in den Vordergrund treten. So deute ich diese bestimmte Wendung. Es geht darum, mit einem anderen Menschen übereinzustimmen. Dann geht es darum, sicherzustellen, dass ihr bewusster Geist und ihr unbewusster Geist zusammen sind. Sie sollten also nicht bewusst sagen, ich bin ganz, aber innerlich auf unbewusster Ebene nicht daran glauben. Sie müssen also ein bisschen daran arbeiten, um sicherzugehen, dass Sie auf unbewusster Ebene daran glauben. So wie jetzt. Sie schlagen nicht Ihr Herz. Sie sagen nicht bewusst, schlage, 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 schlage. Sie wären nach einer Weile tot. Sie würden müde werden. Oh, ich kann das nicht mehr tun. Aber auf der unbewussten Ebene operieren diese Systeme. Blut fließt durch den Körper, Sauerstoff wird aus der Luft gefiltert, die Leber gereinigt, die Nieren gereinigt, so viele Dinge passieren auf unbewusster Ebene. Sie können also mit sich selbst eine Übereinstimmung haben, um am Leben zu bleiben. Aber sie denken nicht daran. Auf dieselbe Art möchten wir die unbewussten Neigungen zu einem Glauben an Ganzheit und Heilung und Wohlergehen und all diese Eigenschaften entwickeln, sodass wir nicht mehr daran denken. Es ist einfach Teil unseres Lebens. Und die Arbeit, die wir an unserer Einstellung vollbringen, die unseren Charakter verändert, ermöglicht das. Bewusst, unterbewusst, in Übereinstimmung. Sie sagen, dass man, um aus der Opferrolle herauszukommen, vergeben muss und dass jegliche Vergebung bedeutet, sich selbst vergeben zu können. Können Sie über Vergebung und Heilung sprechen? Vergebung ist extrem wichtig. Jeder spirituelle Pfad, jeder authentische spirituelle Pfad erwähnt oder lehrt in irgendeiner Art die Vergebung. Ich sage immer, dass jegliche Vergebung Selbstvergebung ist, weil der Groll, den ich möglicherweise gegen jemanden hege, oder die Unversöhnlichkeit, oder der Hass, oder die Feindseligkeit, all diese Gedanken finden in mir statt. Selbst wenn mir jemand Leid angetan hat, etwas über mich gesagt hat, über mich gelästert hat, mir etwas gestohlen hat, mich missbraucht hat, irgendetwas getan hat, habe ich diese Gedanken. Und diese Gedanken beeinflussen mich. Sie beeinflussen meinen Körpertempel. Sie beeinflussen die Zusammensetzung meines Blutes. Sie beeinflussen alles. Wenn ich also anfange, der sogenannten anderen Person zu vergeben, lasse ich Hass, Groll und Feindseligkeit los. Ich lasse all die Unversöhnlichkeit los, sodass dass ich mir eigentlich selbst vergebe. Und das bedeutet nicht unbedingt, der anderen Person die Verantwortung zu nehmen für das, was sie getan hat oder was sie nicht getan oder was sie hätte tun sollen. Es hat nichts damit zu tun. Es hat nur mit mir zu tun, sodass ich mir klar bin, Klarheit habe, sodass ihr Namen nichts in mir auslöst. Wenn ich etwas über sie höre, gut wie schlecht, bin ich immer im Inneren. Sie kommen an den Punkt, an dem sie der Person Gutes wünschen, die ihnen vielleicht Leid zugefügt hat oder versucht hat, ihnen Leid zuzufügen. Das bedeutet, dass sie im Inneren rein sind. Und hier kommt ein Verständnis, das ich lehre. Wenn Sie jemanden als Geist halten, mit Unversöhnlichkeit und sich selbst sagen, diese Person hat mir also Leid zugefügt, sie schuldet mir eine Entschuldigung, sie muss es wieder gut machen, sie schuldet mir etwas, mein Leben wäre viel besser, wenn sie das nicht gesagt hatte, dann sagen Sie eigentlich, mir fehlt etwas aufgrund dieser Person. Wenn Sie sagen, dass Ihnen etwas fehlt, zeigt sich, dass in Ihrem Leben das Gesetz wird auf Basis dieses Gedankens als Mangel operieren. Es wird Schulden in Ihr Leben treten, Mangel, Knappheit wird Teil Ihrer Lebenserfahrung sein, indem Sie dem Universum sagen, dass Ihnen jemand etwas schuldet. Spirituell gesehen haben Sie alles. Aber wenn Sie sich selbst als Geisel der Aussage, ich habe dies nicht wegen dieser Person nehmen, dann sagt das Universum, du hast recht. Und dann kommt der Tod, hier kommt die Knappheit, hier kommt der Mangel. Das ist ein Gesetz. Es ist nichts Persönliches. Es geht nur darum, wie Sie mit Ihrem Geist operieren. Wenn Sie eine Person also Schulden hat, wenn eine Person krank ist, gehen Sie zum Herzen der Vergebung. Schauen Sie, wo Sie sich selbst als Geisel halten und lassen Sie die toxischen Gedanken los. Gehen Sie in den Kerker und lassen Sie Dämonen der Feindseligkeit los. Lassen Sie sie frei, damit Sie frei sein können. Was ist Ihre Hauptbotschaft? Alles ist möglich. Das bedeutet nicht, dass es für jeden passiert, aber es ist möglich. Wir halten an der Möglichkeit fest. Wir halten an der Möglichkeit fest.